Premium Leaders Club, der Podcast. Leaders Learning. Hier in unserem Wissensformat sprechen wir über kompakte Erkenntnisse von jenen, die bereits Meilensteine gesetzt haben und nun ihr Know-how teilen möchten. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres PLC-Podcasts. Heute wieder in der Rubrik Leaders Learning. Und ich, Selina Herr aus dem PLC-Podcast-Team, habe heute eine ganz spannende Expertin bei mir. Und zwar Nicole Lonzek. Sie ist Speakerin, Autorin und Gründerin. Und ihr Herz schlägt vor allen Dingen für die Themen Automatisierung, Digitalisierung und Marketing. Hallo Nicole erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo Selina, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir hatten ja gestern ein ganz kurzes Vorgespräch und da hattest du mich gefragt, du Selina, was machst du denn eigentlich so, wenn du nicht gerade den Premium Leaders Club Podcast moderierst? Und dann sagte ich dir, ja, ich komme aus dem Journalismus und ich liebe es, Geschichten erzählen zu können und Emotionen in Menschen zu wecken mit den Geschichten, die ich erzähle. Ich gebe Menschen gerne eine Stimme in meinem Beruf und da warst du total am Strahlen und meintest so, ey, da sind wir uns gar nicht so fern, weil das liebe ich nämlich auch. Und da war ich erstmal so ein bisschen verdutzt, weil ich gedacht habe, also Automatisierung, Digitalisierung, Marketing ist dann doch irgendwie was anderes. Und du hast mir erzählt, warum das gar nicht so weit von meiner Berufung entfernt ist. Erzähl es doch mal bitte nochmal für alle, warum dein Herz für dieselben Kernthemen brennt, wie es bei mir der Fall ist.
Ja, sehr gerne. Das ist so, wenn man Marketing betrachtet, dann denkt man ja vielleicht in erster Linie daran, dass man Produkte oder Services bewerben möchte und die am besten und am schnellsten an den Mann oder an die Frau bringen will. Also ich glaube, das ist der erste Gedanke, den Leuten in den Sinn kommt. Und da gibt es die verschiedensten Marketing-Taktiken, ja, und wir werden jeden Tag mit irgendwelchen Ads bespielt, ja, auch ich selbst. Mir ist es aber sehr wichtig, dass wir die Perspektive da einmal wechseln und weg von, was können wir dem Markt bieten, hin zu gehen, was braucht der Mensch eigentlich? Also was ist eigentlich wirklich das, wo wir wirklich mit unserem Leistungsangebot auch was Gutes bewirken können, wenn wir es jetzt mal ganz idealistisch sagen können. Was wir momentan machen oder was ich sehr viel sehe, gerade so im Zeitalter der Digitalisierung, ist, dass wir uns sehr weit weg von Menschen bewegen und von den eigentlichen Bedürfnissen. Wir schauen überall, wo wir Prozesse optimieren können, ja, wo wir Sachen automatisieren können. Und ich halte das für enorm wichtig für unsere Wirtschaft, ja, damit wir insgesamt effizienter werden und auch dem Fachkräftemangel, das leidige Thema, dass wir dem Schnippchen schlagen. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich ein Plädoyer halten möchte dafür, dass wir die Menschen wieder in den Vordergrund stellen. Die tatsächlichen Bedürfnisse und Wünsche der Leute. Ja, und das geht weit über die Erstellung eines Persona-Profils zum Beispiel hinaus. Ja. Es gibt dieses ganz berühmte Beispiel, das immer wieder im Internet kursiert, wo man sieht, das ist so ein Persona-Vergleich, ja, das ist einmal, irgendein Prinz und dann einmal Ozzy Osbourne, ja, und die haben dieselben demografischen Daten, also selbes Alter, selber Geburtsort und alles, sind aber grundverschieden. Und ich finde, das zeigt sehr plakativ, welchen Fehler wir ganz oft machen, wenn wir sonst in nur Prozessen denken und nur Dinge automatisieren wollen, das geht am Bedürfnis der Menschen vorbei. Und das ist was ich eben gerne ändern möchte und da wirklich auch die Geschichten der Menschen, so jetzt kommen wir wieder zu dir, hervorheben will und die auch einzeln nochmal auf eine Bühne stellen möchte, weil Menschen sehr gerne oder am liebsten mit Menschen reden.
Absolut. Ja, und du betonst das ja auch immer wieder in verschiedenen Zitaten, dass ja das traditionelle Marketing einfach obsolet ist, weil Kunden eben personalisierte Nutzererlebnisse erwarten und auch Services, die sich ihren Bedürfnissen anpassen. Wie schaffen das denn Unternehmen, dass sie die eigene Zielgruppe auf eine ganz personalisierte Art eben ansprechen und erreichen und zugleich aber auch authentisch bleiben?
Also aus der Digitalisierungsperspektive würde ich jetzt sagen, ganz einfach so viele Daten wie möglich erheben und die ordentlich auswerten und dabei keine Fehler machen. Ja, das ist aber wirklich nur die halbe Wahrheit. Ich glaube, was wahnsinnig hilfreich ist und was Unternehmen total unterschätzen, insbesondere im Marketing, ist mit den Kunden einfach zu sprechen. Ja, die Leute wirklich direkt zu fragen, was eigentlich genau deren Bedürfnisse sind. Ganz oft ist es ja so, dass die Leute, die mit den Kunden wirklich tagtäglich zu tun haben, das sind die Sales-Einheiten, ja, die kriegen das ganze Feedback von den Kunden direkt einmal zurück. Und wenn man Glück hat, landet das irgendwann auch im Marketing. Meistens ist da aber eine Bruchstelle, weil nie die gesamte Information diesen ganzen Funnel quasi durchläuft, ja. Deswegen kann ich wirklich nur jedem Marketer ans Herz legen, dass er mit seinen Kunden sprechen soll. Und zwar mehrfach mit verschiedenen Kunden, immer und immer wieder und auch persönliche Beziehungen aufbauen soll. Und zwar nicht nur zweckgebunden mit dem Ziel, nachher irgendwie ein Produkt oder einen Service zu verkaufen. Ich meine, das ist schön, wenn das am Ende dabei rauskommt. Aber tatsächlich eben genau diese authentische Beziehung zu Leuten aufzubauen. Weil da sind wir wieder bei dem, was ich in der vorherigen Frage beantwortet habe, was ich sage, wir müssen mit Menschen wieder lernen zu sprechen. Ja, wir müssen wirklich wieder lernen, ehrliches Interesse zu zeigen. Und daraus ergeben sich ganz automatisch Verkaufsmöglichkeiten oder sonstige Opportunities. Und es wird so oft außen vor gelassen, dass es mir manchmal schon physisch wehtut.
Ich habe witzigerweise gestern Abend ein Erlebnis gehabt, was hier total gut jetzt gerade reinpasst. Und zwar ist es so, dass ich hier so eine TV-Box habe von einem ganz bestimmten Anbieter. Und die Fernbedienung ist kaputt gegangen. Und dann habe ich eine App auf dem Handy, worüber ich mit den Menschen irgendwie, mit irgendwem kommunizieren kann halt, ne? Und dann habe ich da diesen Chatbot aufgemacht und dem habe ich dann mein Problem geschildert und habe es da reingeschrieben in Kurzform. Ich nutze sehr viel ChatGPT, weshalb ich glaube, dass ich eigentlich sowas ganz gut bedienen kann, so ein Chatbot. Aber der war jetzt irgendwie auch von meiner ganz kleinen Frage total überfordert und hat mich dann verwiesen an einen telefonischen Support. Und dann habe ich da angerufen, wurde auch recht schnell verbunden, was mich gewundert hatte, und hatte dann da einen Mann am Telefon, der wirklich super sympathisch gewesen ist, der sich Zeit genommen hat, weil ich natürlich, Selina, stylemäßig erstmal meine Kundennummer suchen musste und meine Vertragsnummer, und ich dachte mir nur, der legt gleich auf, weil der gar keinen Bock hat, darauf sich das jetzt alles anzuhören, wie ich durch die Wohnung laufe. Nein, der war total geduldig, der hat nach Lösungen gesucht, der hat gesagt, komm, wir machen das anders, wir kriegen das irgendwie raus und so. Und schlussendlich, das Ende vom Lied, innerhalb von 5 Minuten hatte ich das Problem gelöst. Er hat gesagt, wir schicken eine neue Fernbedienung, alles gut und tschüss. Und es war so ein schönes Erlebnis, dass ich meinen Ärger, meinen Groll über das eigentliche Problem vergessen hatte.
Das ist schön, dass du da so ein Positivbeispiel hattest. Und zu deiner Geschichte fallen mir 2 Aspekte ein. Also ich fange jetzt erstmal hinten an mit dem sehr motivierten und hilfreichen Service-Mitarbeiter, der dich da bedient hat. Das ist auch Teil von Marketing. Ja, und wenn man das im großen Gesamtkontext betrachtet, ist die gesamte Erfahrung, die ein Nutzer mit einem Unternehmen hat, Teil des Marketings. Ja, und das ist was, was auch eben viele Unternehmen immer wieder außer Acht lassen. Marketing ist nicht nur eine Abteilung, ja, sondern das betrifft eben überall die ganzen Bereiche, wo es quasi Kontaktflächen zum Kunden gibt. Ja, und das, was du beschrieben hast, das ist so ein typischer Fall von, oh, irgendwas ist echt schlecht gelaufen, und dann hat es eine Person gerettet und hat dann den Nutzer oder dann in dem Fall dich als Kunden zum Fan gemacht. Das ist der Best Case, ja, wie sowas laufen kann. Ja, passiert immer hin und wieder mal. Ich würde mir wünschen, das wäre öfter der Fall. Jetzt schauen wir aber nochmal auf das Chatbot-Thema, weil das ist nämlich auch was, was mich momentan gerade umtreibt. Diese ganzen verschiedenen Large Language Models gibt es ja in Open Source, kannst du dir selber bauen als Unternehmen, gibt es ganz viele verschiedene Varianten. Und diese Chatbots sind meiner Meinung nach im Moment noch in der Findungsphase. Aktuell, wenn ich mich mit irgendwelchen Chatbots auseinandersetze im Kundenservice, dann habe ich meistens etwa so die gleiche Erfahrung wie du. du. Ja, wo ich dann sage, okay, meine Anfrage wurde jetzt nicht unbedingt 100% beantwortet, ich muss nochmal nachfassen und so weiter und so fort. Aber da gibt es jetzt einen schönen Ausweg, ja, und zwar tatsächlich einen technischen Ausweg. Man kann diese Large Language Models, ja, auf denen diese Chatbots basieren, nämlich automatisch testen und verbessern. Ja, und genau das ist auch das, was im Moment passiert in der IT, in dem Bereich. Du nimmst quasi ein Large Language Model, ja, gibst dem bestimmte Parameter, was es zu beantworten hat, Relevanz, Präzision, Geschwindigkeit und so weiter, und nimmst dann ein anderes Large Language Model und sagst, okay, teste genau auf diese Fälle. Und diese Testautomatisierung, die wird in verschiedenen Unternehmen gerade ausgerollt. Ich glaube, für Endverbraucher oder Nutzer dieser Chatbots ist am Ende wichtig zu verstehen, dass diese Dinge immer besser werden und die Frustration hoffentlich, ja, mit diesen Erlebnissen dann nach unten geht und insgesamt dann eine ganzheitliche, schöne Customer Experience bietet. Mhm. Weil in meiner idealen Vorstellung, in meiner idealen Welt wäre es so, sobald du anfängst, mit diesem Chatbot zu kommunizieren und dann irgendwie deine Basisdaten eingibst, kann der automatisch auf deine Kundennummern zugreifen und auf alles, was relevant ist, sodass du das gar nicht mehr raussuchen musst. Und selbst wenn du ein so spezifisches Problem hast, dass es dieser Chatbot nicht beantworten kann, sollst du direkt eben an diesen Service-Mitarbeiter weitergeroutet werden. Also ich glaube, einer der großen Zielkennzahlen, die man da als Unternehmen im Blick haben sollte, ist die Dauer, wie lange so eine Anfrage, also vom Beginn der Anfrage bis zur Lösung der Anfrage, wie lange das dauert und welche Touchpoints der Kunde bis dahin gehen muss. Wenn man sich anschaut, ja, klassisches Website-Design zum Beispiel, ja, jetzt sind wir wieder im Marketing, ich springe ein bisschen, dann ist so die Daumenregel, dass man sagt, ein Nutzer sollte nicht mehr als 3-mal klicken müssen auf der Seite, um zu finden, was er sucht. Ja, das zeigt, wie wichtig es ist, die Komplexität dieser ganzen User-Journey zu reduzieren. Und das betrifft eben nicht nur ein Medium, sondern das ist mediumübergreifend, channelübergreifend, egal wo sich eben dieser Nutzer befindet. Ja, weil am Ende ist es so, wenn du jetzt sagst, Selina, ich hatte so eine tolle Erfahrung mit diesem Service, ja, dann fühlst du dich vielleicht dazu ermutigt, da irgendwo eine Rezension zu hinterlassen, ja, das Unternehmen zu bewerten. Mit Sicherheit sprichst du aber mit deinen Freunden über deine Erfahrung, und das ist was, diese Mundpropaganda für Services, ja. Es lässt sich insgesamt nur relativ schwer messen, aber es ist unsagbar wichtig, ja, für die einzelnen Unternehmen. Von daher tun die gut daran, wenn sie diese Kundenerfahrung sehr, sehr hoch halten als Metrik.
Das zeigt doch aber auch, also die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass beides schön ineinander greifen muss. Das hattest du ja gerade auch erzählt, ne? Also diese KI-Tools, diese digitalen Möglichkeiten und Lösungen, die es gibt, aber eben auch der Mensch dahinter sozusagen. Du hattest ja auch zum Beispiel ein Zitat, ich kann es jetzt leider nicht so wiedergeben, wie du es gesagt hast, aber es war so ungefähr, dass du gesagt hast, das Tool ist erstmal ein Tool und das ist wichtig und das ist auch nützlich, kann aber eben nur sein volles Potenzial erreichen, wenn der Mensch dahinter eben auch in seinem vollen Potenzial ist und das auch verwenden kann und nutzen kann. Also da sieht man ja schon, diese Koexistenz ist unglaublich wichtig, auch in Zukunft noch, egal wie digital wir werden.
Ja, ganz genau, das stimmt. Also ich bin der festen Überzeugung davon, man sollte alle möglichen Prozesse automatisieren, wo es nur irgendwie möglich ist. Und jeder ist gut beraten, sich Tools an die Hand zu nehmen, um genau das zu erreichen. Also überall da, wo man sich das Leben als Unternehmer, als Mitarbeiter oder einfach auch nur als Privatperson erleichtern kann. Aber was klar sein muss, und das möchte ich doppelt unterstreichen, ist, dass die Verantwortung beim Nutzer liegt. Ja, und ich glaube, das ist was viele Leute außen vor lassen, ja, wenn sie dann überlegen, ach, ich kann jetzt zum Beispiel so ein Chatbot bedienen, so wie jetzt du gesagt hast, das Beispiel ChatGPT. Die Leute üben sich in Prompts, ja, und da gibt's eine ganze Bibliothek mittlerweile, vergessen aber, dass zum einen dieses Tool auf Statistik basiert und keine eigene Möglichkeit hat, Antworten wirklich zu verifizieren. Das heißt, da ist immer die Gefahr von Halluzinationen drin. Ja? Und wenn ich mich jetzt nur als Nutzer darauf verlasse, auf das, was da als Output rauskommt und es nicht hinterfrage oder zumindest noch nicht einmal weiß, welche Fragen ich eigentlich stellen muss, auf was ich das prüfen muss, bin ich komplett verloren. Ja? Und, aber ich werde ja im Zweifel anhand dieser Ergebnisse bewertet. Egal, ob das jetzt im beruflichen Kontext ist oder ob ich das privat nutze. Ich basiere meine Entscheidungen darauf. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass wenn man solche Sachen benutzt, dass man das immer kritisch hinterfragt und nicht versucht, Verantwortung auszulagern, weil das in dem Fall total nach hinten losgehen kann.
Du sprichst ja insgesamt auch von einer nächsten Evolutionsstufe, die wir erreichen, die nicht nur Unternehmen erreichen. Das hast du ja jetzt gerade auch nochmal ganz deutlich betont. Das ist eigentlich ja auf unsere gesamte Gesellschaft bezogen. Jetzt aber auf Unternehmen gemünzt, was denkst du denn, ist die größte Herausforderung jetzt in den nächsten Jahren im Hinblick auf die Digitalisierung?
Das ist eine sehr breite Frage. Ich glaube, wenn man sich so die Hauptthemen anschaut, die die Unternehmen mit umtreiben, ja, das sieht man ja auch in den News, die verbreitet werden, hast du KI als Top-Thema. Ja? Und ich glaube, das ist auch wichtig für uns in Deutschland, um da irgendwie mal halbwegs wieder wettbewerbsfähig zu bleiben im internationalen Vergleich oder mal wieder zu werden. Das wäre schön. Und was da sehr, sehr wichtig ist, mal abgesehen davon, dass ich ein Freund davon bin, Sachen einfach auszuprobieren, sollten sich die Unternehmen, egal ob das Enterprise oder Mittelstand ist, sich eine langfristige und gut durchdachte KI-Strategie aufbauen. Und am besten in-house. Wenn das nicht geht, weil das Know-how nicht da ist, dann kann man sich da externe Experten mit dazu nehmen. Aber ich sehe das immer wieder, dass das ein großer Baustein ist, der fehlt. Und das sogar bei Unternehmen, die ansonsten relativ weit sind in ihrer Entwicklung und auch gute und stabile Umsätze haben, glückliche Mitarbeiter, aber die sind nicht vorbereitet für die Zukunft. Und das, obwohl dieses KI-Thema sehr prominent jetzt schon seit, sagen wir, mindestens 7 Jahren in Deutschland kursiert. Ich meine, KI gibt es ja schon viel länger, also einige Jahrzehnte, aber dass das so richtig aufgeploppt ist, kam erst wirklich vor ein paar Jahren und jetzt dann auch nochmal erst kürzlich mit dem Hype um Generative AI, da sind dann alle mal wach geworden und jeder hat sich bemüßigt gefühlt, irgendwas damit zu machen. Aber die Problematik ist, wenn du das ohne Strategie machst, dann bist du sehr schnell frustriert, weil du die Schwierigkeit und den Umfang von solcher Implementierung einfach komplett unterschätzt. Und das sehe ich ganz häufig. Also wir haben immer wieder mit Unternehmen zu tun, die gerne KI-Use-Cases umsetzen wollten. Ja, die bauen dann hübsche Proof-of-Concepts, ja, und das funktioniert in ihren kleinen, isolierten Einheiten, ja, weil sie dann sagen, ja, wir testen das mit einem kleinen Datensatz, ja, irgendwie auf einem Python-Notebook und das wird schon funktionieren. Und in dieser abgeschotteten Umgebung funktioniert das dann auch. Dann sieht der Use Case super aus, ja. Wenn es dann aber darum geht, das Ganze wirklich in die Produktion zu geben und im Unternehmen zu skalieren, dann haben die Unternehmen ganz oft Schwierigkeiten, das zu tun, weil sie sich eben vorher nicht Gedanken gemacht haben, wie so eine Strategie aussehen kann. Sie haben die Mitarbeiter, die es allesamt betrifft, also die ganzen Departments, die haben sie nicht ausgebildet. Ja, die Leute arbeiten immer noch in Datensilos, obwohl das schon zahlreich gepredigt wurde, dies bitte nicht mehr zu tun. Ja, aber es gibt immer noch welche, die da ganz, ganz fest darauf beharren, dass es trotzdem eine gute Idee ist. Dann hat man die Thematik mit den überhaupt vorliegenden Daten. Also es gibt immer wieder eine große Diskussion um Datenqualität. Ja, das ist auch was, was man sich irgendwie mal vorher wirklich sehr genau anschauen muss. Ja, wie qualitativ hochwertig sind die Daten, aus welchen Quellen kommen die, sind die ausreichend vorhanden? Und wenn nein, kann man sie synthetisch herstellen? Das geht auch, ja. Und dann ist die Frage, inwieweit das wieder die Wirklichkeit abbildet. So, und last but not least hast du das große Thema, wenn es ums KI-Thema geht und Strategie im Unternehmen, da ist noch ein großer Change-Prozess hinten dran. Ja, und Change, also Veränderung im Unternehmen, ist was, was vielen Leuten erstmal Angst macht, ja, weil alles, was unbekannt ist, alles, was fremd ist, das ist erstmal erschreckend. Da würde ich, wenn ich dürfte, würde ich dort gerne einen Appell auch an die Unternehmensleitung setzen, dass sie da wirklich sehr sensibel und vorsichtig mit den Leuten umgehen, aber natürlich auch entsprechendes Leadership zeigen. Also so eine KI-Strategie an der Stelle ist nichts, was aus einer Abteilung getrieben wird oder vom CDO und CIO, sondern das gesamte Management muss da mit an Bord sein. Das muss Ahnung davon haben, was überhaupt diskutiert wird. Das habe ich auch ganz oft gesehen. Also leider fehlt es da selber auch in den Managementfunktionen oft an Know-how, um richtige Entscheidungen zu treffen. Aber es muss auch das gesamte Team mitgenommen werden. Also das ist auf der einen Seite ein Bottom-up-Prozess und gleichzeitig ein Top-down-Prozess, sodass das wirklich zur Wirkung kommen kann.
Mhm. Sind wir da eigentlich dann schon im Bereich der Werte, der menschlichen Werte, die in so einer digitalen Zeit auch extrem wichtig sind, wenn es darum geht, auch die Leute mitzunehmen, Verständnis zu haben, sie nicht zu überfordern. Also wie würdest du das einschätzen? Wie wichtig sind so emotionale Faktoren, so Soft Skills, sage ich jetzt mal, in der digitalen Zeit jetzt?
Die haben in den letzten Jahren auch einen Hype erlebt, dankenswerterweise. Also das war früher ja was, was immer so ein bisschen außen vor gelassen wurde und da wurde die Fachexpertise mehr in den Vordergrund gestellt. Und ich denke gerade jetzt, wo wir mehr und mehr digital arbeiten und weniger Möglichkeiten für Begegnungsräume haben, also physische Begegnungen, je mehr ist es wichtiger, dass wir uns diese Soft Skills nochmal genau anschauen und auch das, was eigentlich gebraucht wird. Ja, Führung zum Beispiel funktioniert digital oder remote ganz anders, als wenn das jetzt jeden Tag vor Ort im Büro wäre. Ja, wie ich mit Menschen umgehe, welche Bedürfnisse sie haben, das hat sich auch geändert. Ja? Und ich glaube, als sowohl als Führungskraft als auch als Facharbeiter, ja, muss man sich da, glaube ich, nochmal neu einstellen. Und ich glaube, einer der wichtigsten Punkte, um für sich selber ein gutes Leben aufzubauen, beruflich und privat, ist die Fähigkeit zu lernen. Ja, auf der einen Seite, weil wir durch die Digitalisierung eben erleben, wie schnell sich Dinge ändern. Ja, also du musst ja quasi konstant mit dabei sein, ja, damit du deinen täglichen Job eigentlich nur machen kannst. Ja, nicht mal irgendwie, um die Karriereleiter hochzugehen, sondern einfach nur in deinem Daily Business. Ja, da passiert so viel, da musst du quasi immer up to date sein. Und das andere ist, was ich gemerkt habe, ist auch die Fähigkeit zur Anpassung. Wenn ich mir jetzt meinen Marketing-Job anschaue, ja, und nochmal, das ist lange her, so um die 15 Jahre oder so zurückblicke, ja, dann war mein Job komplett anders zu dem, was ich heute mache. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass ich vorher so einen Facharbeiterjob hatte und jetzt eine Führungsposition habe, sondern das hat damit zu tun, wie weit sich mein Feld entwickelt hat. Ja, also weg von klassischem Marketing mit, ich sag mal, sehr viel Printmedien und Flyern und vielen Farben. Das ist immer noch da. Ja, also das ist immer noch Bestandteil meiner Aufgaben. Aber es kam in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel zum Beispiel Datentracking mit dazu, unwahrscheinlich viel Analyse, sehr viel Toolkompetenz. Und das ist was, das hätte ich damals so gar nie wissen können, ja, weil es das einfach noch nicht gab. Aber dadurch, dass sich so viel so schnell ändert, war ich Gott sei Dank gezwungen auch, ja, mich immer wieder anzupassen. Ja, und das beinhaltet eben auch diesen Lernaspekt. Und ich glaube, die Fähigkeit zu gucken, welche Trends zum Beispiel gerade am Markt sind, ja, ob das jetzt ein Technologietrend ist oder ein anderer, und zu antizipieren, was ich als Einzelperson machen muss, ja, für mein Geschäft oder auch was ich daraus lernen kann, ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit für die Zukunft.
Mhm. Du hast ja schon wirklich auch vorhin tolle Tipps gegeben und ja, wichtige Inputs gegeben, wenn es darum geht, was jetzt in Zukunft wichtig sein wird, was Unternehmen beachten sollten in Zukunft. Ist das auch alles etwas, was die Unternehmen in Skandinavien zum Beispiel uns was voraus haben, weil die sind ja tatsächlich führend, was auch die Digitalisierung betrifft und deren Technologie und Infrastruktur und so. Und du hattest ja auch gerade schon so einen kleinen Hint gegeben, dass es um Deutschland jetzt nicht ganz so rosig steht und das jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Was machen die besser? Sind die lernfähiger? Das, was du gerade gesagt hast, können die sich schneller und besser anpassen und weiterentwickeln? Oder was passiert da, was hier noch nicht passiert?
Also wenn man sich die skandinavischen Länder anschaut, dann denke ich, sind die in vielen Bereichen weiter als wir. Und zwar insofern, dass sie öffentliche Gelder anders investieren als wir. Also da ist zum Beispiel das Gesundheitssystem komplett anders aufgebaut. Ja, da gibt es mehr, ich sag mal, Services für die Einzelpersonen. Da ist das Bildungssystem anders aufgebaut. Da bekommst du irgendwie ein Begrüßungspaket, wenn du zur Schule gehst, ja, oder wenn ein Kind neu geboren wird. Und was ich als sehr, sehr großen Vorteil erachte bei den skandinavischen Ländern, ist das, was sie gemacht haben in der Verwaltung. Ja, also die kompletten Behördenprozesse digitalisieren. Und ich denke, das ist was, da haben wir noch sehr, sehr großen Nachholbedarf und können uns da einiges davon abschauen, weil wir sehen, ich meine, die Behörden bei uns in Deutschland, die sind in vielen Bereichen heillos überfordert. Ja, da gibt es auch den Fachkräftemangel. Wahnsinnig viel ist immer noch Bürokratie und Papierkrieg. Bis wir das alles mal digitalisiert haben, dauert es vermutlich noch einige Weile. Ja, aber das sieht man in den skandinavischen Ländern eben sehr schön, dass das schon komplett durchdigitalisiert ist. Und da kann man zum Beispiel hergehen und sagen, man möchte seine Informationen von seinem Personalausweis zentral verwaltet haben, genauso wie von der Gesundheitskarte, also die Krankenkasseninformationen. Und die einzelnen Behörden sprechen untereinander. Da sind die komplett vernetzt. Ja, was den einzelnen Bürger das Leben insofern erleichtert, dass er nicht jedes Mal bei der Behörde nochmal sagen muss, was eigentlich genau sein Thema ist, ja, sondern die haben eine Übersicht über den aktuellen Gesundheitsstand, die haben eine Übersicht über die Wohnsituation und so weiter. Ja. Kann man jetzt auch entgegenhalten, oh, das ist datenschutzrechtlich vielleicht schwierig, also ich glaube, da sind die Deutschen immer sehr, sehr vorsichtig, ja, und das kann ich in gewisser Weise auch nachvollziehen, aber ich glaube, an der Stelle ist der Komfort und die Effizienz so hoch, ja, dass es tatsächlich eine Überlegung wert wäre, uns zumindest in Teilen dort Dinge abzuschauen. Wovon ich früher, also bis vor 2 Jahren ungefähr, auch total überzeugt war, was die skandinavischen Länder bei der Digitalisierung in den Schulen gemacht haben. Also die haben den Kids komplett schon von klein auf beigebracht, mit den digitalen Technologien umzugehen. Also wie gehe ich mit einem iPad um, wie gehe ich mit einem Laptop um? Lernmaterialien waren auch schon komplett online, auch das gesamte Hausaufgabenthema wurde darüber abgewickelt. Das würde ich heutzutage einschränken. Ich möchte es nicht komplett revidieren, aber insofern einschränken, dass ich immer noch denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass die Kids schon sehr früh diesen Umgang damit lernen. Ja, also da bei der Meinung möchte ich bleiben. Was ich neulich ja in einigen Studien aber gesehen habe, ist, dass die insgesamte Lern- und Merkfähigkeit der Kids nach unten geht, wenn sie Aufgaben über digitale Technologien lösen. Ja, das heißt, ich denke, es ist sehr wichtig, wenn man sich so ein Bildungskonzept anschaut, den Umgang mit den Technologien beizubehalten, aber zu kombinieren mit traditionellen Lernmethoden, wie zum Beispiel etwas aufschreiben. Also Motorik hilft da ungemein, sich irgendwas im Gedächtnis zu behalten. Das merke ich schon bei ganz einfachen Sachen, wenn ich irgendwie sag mal, wenn ich mir einen Einkaufszettel schreibe und ich habe den handgeschrieben, ja, dann habe ich mir den wahrscheinlich besser gemerkt, als wenn ich den gerade mal auf meinem Telefon runtergetippt habe. Ja, und mit dem kleinen Beispiel, das kann man wunderbar übertragen, eben auch auf die größeren Lernthemen. Ja, das ist noch was, ich glaube, da gibt es noch Verbesserungsbedarf. Aber wenn wir jetzt die Brücke wieder schlagen zu Deutschland, ich glaube insgesamt, was den Digitalisierungsstand in den Schulen angeht, können wir auch da nochmal echt eine Schippe draufschlagen und nachholen. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, dann wäre es eben genau diese Kombination aus, ich sag mal, klassischen Lernmethoden und den digitalen Technologien.
Also auch da wieder eine Kombination, ein Verschmelzen von Technik und eben aber auch dem traditionellen bzw. menschlichen, so wie wir es auch vorhin schon gesagt hatten. Also das Digitale geht nie ohne das Menschliche. Nicole, wir sind leider schon am Ende dieser Folge, obwohl wir auch noch über so viele weitere Themen hätten sprechen können. Es ist wirklich unglaublich inspirierend, mit dir zu sprechen. Ich höre dir wahnsinnig gern zu, weil man bei dir wirklich auch merkt, wie viel Leidenschaft in deinen Themen steckt von dir aus. Also, dass du total in deiner Passion angekommen bist in diesem Thema. Deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn man jetzt denkt, okay, das reicht mir aber noch nicht, ich brauche mehr von Nicole, dann kann man sich natürlich auch dein Buch zur Hand nehmen. Das heißt Digitale Zeitmacher, was wir jetzt gewinnen. Und wo können wir sonst noch mehr über dich erfahren oder mit dir in Kontakt treten?
Ja, sehr gerne natürlich auf einen der PLC-Events. Ja. Also da habe ich immer ganz große Freude, neue Leute kennenzulernen. Ansonsten mich gerne einfach anschreiben über die gängigen Social-Media-Kanäle, über die Website. Also ich bin jederzeit für ein gutes Gespräch zu haben.
Das haben wir gemerkt. Das war nämlich eins davon. Vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist, Nicole.
Danke dir.
Tschüss.
Premium Leaders Club, der Podcast. Wir bringen Führungskräfte in einem professionellen Netzwerk zusammen. Jetzt Mitglied werden auf www.premium-leaders.club. Premium Leaders Club. Gemeinsam mehr erreichen.